das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Der Regenwald steht in Flammen am Amazonas und inzwischen raucht es auch politisch. Frankreichs Präsident Macron twittert heute, unser Haus brennt. Und er meint damit, dass es hier nicht nur um brasilianische Bäume geht. Es geht um ein Welterbe der Menschheit, den Wald, der uns alle schützt vor einer Überdosis CO2. Brasiliens Präsident Bolsonaro dagegen scheint diesen Dschungel als nationales Rohstofflager zu betrachten, als lästiges Hindernis für Viehzüchter und Sojabauern. Umweltschützer meinen, Bolsonaro hat den Brandstiftern den Regenwald zum Fraß vorgeworfen. Und jetzt spürt der Präsident neuen Widerstand, mächtiger als bisher und global. Matthias Ebert.
Sie patrouillieren an den Grenzen ihres Reservats, Indigene vom Stamm der Mura. Immer öfter entdecken sie Spuren illegaler Holzfäller in ihrem Gebiet, im brasilianischen Amazonas. Die Invasoren sind mittlerweile eine ständige Bedrohung für die Mura. Die Zerstörung ist eine Grausamkeit gegen uns Indigene. Wir haben sowas nie für möglich gehalten, aber es ist jetzt Realität. Jetzt fressen sich zudem Brände durch den Dschungel. Es sind die schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen 2013 an tausenden Stellen. Zum Teil bewusst ausgelöst durch Brandstifter am Rande von Amazonas-Schnellstraßen, laut Medienberichten meist durch Landarbeiter. Gegen die ist Brasiliens Präsident Bolsonaro bislang kaum vorgegangen. Wenn man die Brandstifter nicht in flagranti erwischt, muss man nach den Hintermännern suchen. Gegen diese Verbrecher kann man 40 Justizbeamte aussenden, aber das reicht nicht aus. Wir haben nicht genug Ressourcen und stecken im Chaos. Auf Twitter nannte Frankreichs Präsident Macron die Brände eine internationale Krise. Bolsonaro warf ihm im Gegenzug eine koloniale Mentalität vor. Frankreich und Deutschland wollen den Amazonas morgen zum Thema machen beim G7-Gipfel.
Wenn also die G7 an diesem Wochenende zusammenkommen, dann gehört, auch nach Überzeugung der Bundeskanzlerin, diese akute Notlage des Amazonas-Regenwaldes auf die Tagesordnung. Da hat der französische Präsident die Bundeskanzlerin ganz an seiner Seite.
Frankreich und andere EU-Staaten fordern, das im Juni verkündete Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten zu stoppen. Eine klare Drohung an den größten Mercosur-Staat Brasilien durch Emmanuel Macron. Der setzt sich bislang öffentlich für den Amazonas ein und zeigt sich im Élysée-Palast demonstrativ an der Seite indigener Anführer. Denn die spüren den Druck der Holzfäller, die immer tiefer auch in indigenes Gebiet eindringen. Die Invasoren wollen uns auslöschen. Wir versuchen, so gut es geht, unsere Wälder und Tiere zu beschützen. Die Brände sind ein weiteres alarmierendes Zeichen dafür, dass sich die Zerstörung am Amazonas weiter beschleunigen könnte.
Die Idee, Medikamente aus dem Ausland nach Deutschland zu importieren, war lange Zeit Praxis hierzulande und politisch gewollt. Die billigere Medizin sollte die Krankenkassen fit spritzen, hatte aber auch ihre Risiken. Denn so war auch manche Arznei auf dem deutschen Markt, deren Herkunft unklar war. Und deshalb wollte die Gesundheitspolitik solche Importe wieder einschränken. Viele forderten, diese Importquote muss weg. Nur der Minister wollte sie anscheinend behalten, in dessen Wahlkreis ein großer Importeur sitzt. Arndt Henze und Markus Grill mit den Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung.
Das saarländische Unternehmen Kohl Pharma lebt gut davon, Medikamente billig im Ausland einzukaufen, in eine deutsche Packung zu stecken und an Apotheken zu verkaufen. Denn die sind per Gesetz gezwungen, einen festen Anteil ihres Umsatzes mit solchen Importen zu machen. Doch viele sind enttäuscht vom erhofften Einspareffekt für die Krankenkassen. Auch kommen die Behörden mit der Qualitätskontrolle der eingeführten Medikamente nicht immer hinterher. Ende 2018 wollte das Bundesgesundheitsministerium die Importe durch eine Neuregelung zunächst einschränken, später die gesetzliche Verpflichtung dazu sogar ganz streichen. Die Unterstützung war groß. Sie reichte vom Bundesrat über Ärzte- und Patientenverbände bis zur AOK.
Wir dachten, es hat Vernunft gesiegt. Man hat in einem Gesetz, was natürlich die Sicherheit der Arzneimittelversorgung im Vordergrund hat, eine vernünftige Entscheidung getroffen und waren umso mehr enttäuscht, dass dann durch die Hintertür diese Regelung doch wieder ins Gesetz gekommen ist.
Der Widerstand gegen die Neuregelung der Importe kam aus dem Wirtschaftsministerium, genauer von Minister Altmaier persönlich, wie Recherchen von WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung belegen. So ist in einem Dokument vom 10. Dezember die empfohlene Zustimmung seiner Fachabteilung zur anfangs geplanten Einschränkung durchgestrichen, ersetzt durch das Wort Leitungsvorbehalt. 4 Wochen später wird ein Vermerk noch deutlicher. Der Ministervorbehalt wird ausdrücklich mit dem Hinweis Kohl Pharma verbunden. Das Unternehmen liegt im Wahlkreis von Peter Altmaier. Und der direkte Draht ins Ministerbüro zahlte sich anscheinend aus. Kohl Pharma schlug ein anderes Preismodell vor, das auf einem Rahmenvertrag mit den Krankenkassen beruht. Nach einem persönlichen Gespräch zwischen Altmaier und Spahn kam nun genau dieser Vorschlag ins Gesetz. Die Streichung der Importquote war vom Tisch. Ein krasses Beispiel von Einflussnahme kritisiert Lobby Control und fordert Konsequenzen.
Wir brauchen da sehr viel mehr Transparenz, damit wir wie in diesem Fall das sehen können, was da passiert ist, aber nicht erst im Nachhinein, sondern schon vorher, damit wir auch zu ausgewogenen Entscheidungen kommen.
Für den SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach hat Altmaier eine Grenze überschritten.
Ich persönlich finde es problematisch, wenn Minister sich so einschalten. Wir Wahlkreis, also Abgeordnete, die haben also durchaus die Pflicht auch, uns einzubringen für die Arbeitsplätze in unseren Wahlkreisen. Aber wenn ein betroffener Minister sich da hart einschaltet und ein Vetorecht in eigener Sache durchsetzt, das halte ich eher für kritisch.
Gesundheits- und Wirtschaftsministerium sprechen dagegen von normaler Ressortabstimmung.
So friedlich wie vor 30 Jahren die Deutschen eine Mauer zum Einsturz gebracht haben, so haben diese Menschen im Baltikum die Sowjetunion erschüttert, nur wenige Wochen zuvor. Sie bilden eine Menschenkette, um sich endlich aus eisernen Ketten zu lösen. Anlass ist der 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, mit dem sich die Sowjetunion die baltischen Staaten einverleibt hatte. Und diese standhaften Balten trotzen nun ein halbes Jahrhundert später dem strengen Griff der Sowjets mit einer Meisterleistung. Die Menschenkette erstreckt sich über das gesamte Baltikum, von der estnischen Hauptstadt Tallinn bis hinunter ins litauische Vilnius über fast 700 Kilometer. Christian Stichler berichtet.
Einen LKW aus Sowjetzeiten hat man noch einmal vor das Freiheitsdenkmal in Riga gefahren. Die lettische Hauptstadt war heute das Zentrum der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Menschenkette. Auch Artus Wixner war am 23. August 1989 dabei. Damals Anfang 40, Professor für Chemie an der Universität in Riga und Mitglied in einem Fotoclub. Dass die Proteste tatsächlich zu Freiheit und Unabhängigkeit führen würden, das konnte damals noch keiner ahnen. 100%ig sicher waren wir uns nicht, aber ich habe es gehofft, natürlich. Als Wissenschaftler wollte ich in die Welt hinausreisen. Wir waren damals ja sehr eingeschränkt. 600 Kilometer weit reichte die menschliche Kette von Tallinn bis nach Vilnius. Und in der Mitte Riga. Hier führte der Protest einmal quer durch die Stadt. In der damaligen Leninstraße, die heute Freiheitsstraße heißt, standen die Menschen sogar direkt vor dem Haus des sowjetischen Geheimdienstes. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir damals darüber so viele Gedanken gemacht habe, dass hinter mir der KGB saß. Jetzt, da ich mich wieder erinnere, wird es mir erst richtig klar. Ich habe damals einfach fotografiert und bin dann weitergegangen. Noch 2 Jahre hat es gedauert, bis Estland, Lettland und Litauen tatsächlich unabhängig waren. Unblutig blieb der Freiheitskampf nicht. Im Januar 91 gab es sowohl in Vilnius als auch in Riga beim Einsatz des sowjetischen Militärs Tote und viele Verletzte. Der 23. August, ein Schicksalstag für die baltischen Staaten. Und er schweißt die drei Länder bis heute zusammen. Deshalb legten die drei Ministerpräsidenten in Riga auch gemeinsam Blumen nieder. Wie viel sich in seinem Leben in den vergangenen 30 Jahren verändert hat, daran muss auch Artus Wixner an einem Tag wie heute denken. Ich finde, wir haben die Gelegenheit damals sehr erfolgreich genutzt. Heutzutage wäre das vermutlich sehr viel schwieriger, so etwas zustande zu bringen. Alle sind mit ihrer Arbeit, mit ihrem Alltag beschäftigt. Es ist schon ein bisschen anders als damals. Erst am Abend wird es hier in Riga rund um das Freiheitsdenkmal etwas voller. Die Massen sind heute zu Hause geblieben oder waren bei der Arbeit. Dort, wo vor 30 Jahren die Menschen standen, symbolisieren jetzt ein paar Lichter den baltischen Weg.
Dieser besondere Tag heute hat anderswo viel mehr Menschen bewegt. 8000 Kilometer weiter östlich in Hongkong. Da haben heute Tausende eine Menschenkette gebildet nach dem Vorbild im Baltikum. Vom Zentrum bis rauf zum Löwenfelsen. Unser Reporter schätzt, es waren fast 40 Kilometer. Und wie vor 30 Jahren in Europa, ging es heute in Asien darum, demokratische Rechte durchzusetzen gegen ein kommunistisches Regime. Morgen sollen die Proteste weitergehen in Hongkong. Zum Ende des Kalten Krieges gehört auch der Abrüstungsvertrag INF. Nur ist der vor 3 Wochen ausgelaufen und jetzt droht ein neues Wettrüsten. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Nach dem Raketentest der USA vom vorigen Wochenende hat der russische Präsident Putin eine gleichartige Reaktion angekündigt. Er wies das Verteidigungsministerium an, eine so wörtlich symmetrische Antwort zu finden. Am Sonntag hatten die USA vor der Küste Kaliforniens einen Marschflugkörper mit mehr als 500 Kilometern Reichweite abgefeuert. Dieser Test wäre nach dem INF-Abrüstungsvertrag nicht zulässig gewesen. China hat eine weitere Runde im Handelskonflikt mit den USA eingeleitet. Peking kündigte an, in 2 Schritten neue Zölle auf US-Waren zu erheben. Von September an 5% unter anderem auf Erdölimporte und Sojabohnen und von Mitte Dezember an 25% auf Autos. Dieser Zoll war bislang wegen der laufenden Handelsgespräche ausgesetzt. Der Deutsche Bauernverband hat eine gemischte Erntebilanz gezogen. Nach der extremen Dürre im vorigen Jahr hätten die Landwirte zwar wieder mehr Getreide eingefahren, vor allem im Osten Deutschlands habe es aber erneut Einbußen gegeben. Bundesweit wurden 45 Millionen Tonnen Getreide geerntet, deutlich mehr als die 34,5 Millionen Tonnen im Vorjahr, aber etwas weniger als im Durchschnitt der 5 Jahre davor.
Die belgische Springsport-Equipe wird zum ersten Mal Europameister. In Rotterdam reiten Deutschland und Großbritannien hinter ihr auf die Plätze 2 und 3. Die deutsche Mannschaft mit Daniel Deusser, Christian Ahlmann, Markus Ening und Simone Blum kann nach einigen Abwürfen nicht den gewünschten Druck auf den neuen Titelträger ausüben. Belgiens Schlussreiter Wattelet machte hingegen mit einem strafpunktfreien Parcours den Sack zu. Auch sehr zur Freude des belgischen Nationalcoaches, dem deutschen Peter Weinberg, der neben dem Titelgewinn auch das Olympiaticket für Tokio feiern darf.
So, die Erntebilanz haben wir gerade schon gesehen. Viele Äpfel haben Sonnenbrand. Das schmälert gerade die Erträge. Fragen wir Claudia, wie hoch ist denn das Sonnenbrandrisiko für uns?
Karin, für uns morgen, auch für die Äpfel, sehr hoch. Auch für die nächsten Tage. Es wird nämlich verbreitet sehr sonnig. Gibt zum Teil sogar gar keine einzige Wolke. Das bedeutet für den morgigen Tag in weiten Teilen Deutschlands 10 bis 14 Stunden Sonne. Immer noch im Südosten, also Bayern rüber bis nach Sachsen, etwas dichtere Wolken, 6 bis 10 Stunden Sonnenschein. Am Sonntag ebenfalls im Südosten, etwas dichtere Wolken, sonst 10 bis 14 Stunden. Es wird überall sonnig, es wird überall heiß und das bleibt sogar bis Mitte nächster Woche, zumindest in weiten Teilen Deutschlands. Jetzt in der Nacht ist es dann auch so ziemlich überall sternklar. In Schleswig-Holstein kann sich örtlich aber dichter Nebel bilden. Und direkt am Alpenrand, da hängen auch noch so ein paar dickere Wolken. Die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf 15 bis 12 Grad, 17 Grad, sogar den Rhein entlang und auch auf den Inseln in der Nordsee. In höheren Lagen, zumindest in Muldenlagen, da wird es sogar einstellig kühl. Morgen Vormittag aber starten fast alle mit Sonnenschein. Der Nebel im Norden wird sich schnell auflösen und verschwinden. Im Süden gibt es ja noch so ein paar Wolken, vor allem am Alpenrand. Und vom Alpenrand über den Oberpfälzerwald bis zum Erzgebirge reicht es am Nachmittag vielleicht für ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter. Insgesamt viel Sonne im Südosten, auch ein paar Wolken dazu. Und das alles dann bei Höchsttemperaturen von meist 25 bis 32 Grad. Im äußersten Süden unter den etwas kompakteren Wolken 25, 26 Grad. Der Wind dazu ist meist nur schwach, kommt aus östlichen Richtungen. Und die nächsten Tage geht's mit viel Sonne und Hitze weiter. Das bedeutet für den Sonntag Temperaturen im Westen von bis zu 32 Grad. Im Laufe des Nachmittags sind so ein paar dickere Wolkenfelder, insbesondere vom Allgäu rüber bis nach Thüringen. Da reicht's dann am Nachmittag für einzelne Schauer und Gewitter. Die kann's am Montag im Süden und Osten geben, aber auch dann wieder Höchsttemperaturen von meist 27 bis 33 Grad, Spätsommer oder Späthochsommer, wie aus dem Bilderbuch.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier im Ersten ermittelt jetzt das Team des Tatort Stuttgart. Die nächste Tagesschau kommt um 1 und wir morgen Abend wieder gleich nach dem Quiz, dann auch mit den Höhepunkten vom Sport. Schönes Sommerwochenende.